Um mich kreist ein Thema, schon seit einiger Zeit. Und es wird immer, wir werden merken, es wird immer aktueller, immer wichtiger. Und ich sag so, der Kreis, der schließt sich. Denn der Herr hat mit seinem Volk eine besondere Aufgabe. Er hat etwas vor mit seinem Volk. Und ich habe mir für heute überlegt, wie gehe ich dieses Thema an? Was ist so die Substanz dieses Themas? Welcher Text soll als Basis dienen? Und dann gab mir Gott etwas, was wir vielleicht alle schon mal gehört haben, aber wo wir uns vielleicht noch nicht so viele Gedanken gemacht haben. Wir finden diesen Predigtext heute in Jesaja 58. Jesaja 58, Vers 12. Und dort sagt uns die Schrift: Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vorzeiten gegründet ward. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Es war vorbei. Er war nicht mehr unter ihnen. Sie waren umgeben von Traurigkeit, von Angst, von Hoffnungslosigkeit. Versteckt in einem Haus blieben sie eng beieinander, voller Verzweiflung und Entmutigung. Wie sollte es jetzt nur weitergehen? Wir dachten, er wird uns befreien. Wir dachten, er wird die römische Besatzung in die Flucht schlagen und wird Israel wieder zu einer großen Nation machen. Sagte er nicht, ich bin der König der Juden? Nun ist er einfach tot, gekreuzigt. Dabei waren wir uns so sicher, dass wir gemeinsam mit ihm ein neues Israel aufrichten können, ohne auch nur einen einzigen Römer. Er wäre König geworden, wir wären seine Minister geworden. Doch es kam alles ganz anders. Der König der Juden wurde getötet und seine Anhänger flohen in alle Himmelsrichtungen. Und nun versteckten sie sich in ihren Häusern, verbarrikadierten sich, verriegelten alles aus Angst, dass man sie vielleicht findet oder auf der Straße erkennt und mit ihnen das Gleiche tut wie mit Jesus. Dabei hatte alles so wunderbar begonnen. Ihr Meister und Herr lehrte sie täglich in der Schrift. Er heilte schwerkranke Menschen. Er erweckte sogar Tote zum Leben. Seinesgleichen hatte ganz Israel noch nicht gesehen bis dahin. Und er war der, auf den sie schon so lange gewartet hatten. Und nun, 3 Nägel und ein hölzernes Kreuz hatten ihre ganze Hoffnung auf einen Schlag vernichtet. Alles war vorbei. Heute blicken wir vielleicht etwas irritiert auf die damalige Situation zurück und stellen uns die Frage, wie konnten sie denn nur so unverständig sein? Hat Jesus ihnen nicht mehrfach deutlich gesagt, dass er sterben wird, übergeben wird in die Hand der Schriftgelehrten, der Pharisäer, sie werden ihn kreuzigen, töten und er wird auferstehen am dritten? Hat er das nicht oft genug gesagt? Hatten sie nicht miterlebt, wie ihr Meister, wie ihr Herr und Meister sie täglich führte, er lehrte, er heilte, er weckte Tote zum Leben? Sahen sie nicht die unzähligen Wunder, sodass sie sogar sagten, was ist das für ein Mensch? So etwas haben wir noch nie gesehen. Sie waren ihm doch so nahe. Aber was war das Problem der Jünger? In 1. Korinther 2, Vers 14 erklärt Paulus das Problem. Dort sagt er, der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Waren die Jünger geistlich oder irdisch gesinnt? Es gab bei den Jüngern eine Zeit davor und eine Zeit danach. Als sie mit Jesus gingen, hatten sie Pläne im Kopf, Ziele, Vorhaben und alles, all dieses gründete sich auf irdischer Substanz. Das ist der König der Juden. Wir haben gesehen, was er kann. Und das, was der kann, das kann kein anderer. Und damit kann er die Römer besiegen, allein. Und wir werden Israel wieder aufrichten. Das war ihre Idee, ihr Gedanke. Darum kreiste sich alles. sagte Jesus nicht, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ihr Lieben, hier sehen wir, was passiert, wenn man ein irdisch gesinntes Leben nicht erfüllt vom Geist Gottes führt. Obwohl sie jahrelang mit Jesus zusammen waren, er sie so viel gelehrt hatte, sogar ihren Tod angekündigt hatten, standen sie am Ende doch verzweifelt vor dem Trümmerhaufen ihres Lebens da. Ihr Meister war tot, ihre ganze Hoffnung war begraben. Hatte Jesus das sie gelehrt? Dass sie am Ende verzweifelt dort stehen und nicht mehr wissen, wo man ein- und ausgeht jetzt? Alles ist vorbei. Die Dinge, die Jesus sie lehrte, waren geistlicher Natur. Er wollte sie vorbereiten für das Reich Gottes. Er wollte ihnen Gott näher bringen, die Schrift. Er wollte aus ihnen wahre Lehrer Israels machen, die später hinausgehen und in der ganzen Welt das Evangelium mit Vollmacht verkündigen. Doch bis zu dem Tag, an dem sie Jesus kreuzigten, hatten sie noch nicht begriffen, worum es Jesus wirklich geht. Erinnert euch daran, was Jesus zu Petrus sagt, kurz vor seiner Kreuzigung. Wenn du dich dermaleinst bekehrst. Wie jetzt? Petrus war jetzt 3 Jahre mit ihm zusammen und war nicht bekehrt. Können wir mit Jesus gehen und nicht bekehrt sein? Es geht. Du kannst deinen Weg gehen und Jesus ein Stück nachfolgen. Aber solange du noch auf beiden Seiten hingst, kann man noch nicht von Bekehrung sprechen. Und Jesus sagte zu Petrus, mein lieber Petrus, wenn du dich bekehrst, und das ist ein Schlag ins Gesicht, wenn du dich bekehrst. Aber als vielleicht hätte ich ihn an der Stelle von Petrus gesagt, aber ich bin doch mit dir zusammen, wir sind doch jeden Tag, schon jahrelang, wie kannst du sagen, dass ich nicht bekehrt bin? Vielleicht hätte ich so geantwortet. Aber wann hatten sie begriffen? Wann hatten die Jünger begriffen, worum es wirklich geht? Wann kam dieser Zeitpunkt? Und ihr kennt die berühmte Begebenheit der Emmaus-Jünger aus Lukas 24, wo Jesus mit ihnen läuft und dann gibt er sich zu erkennen und dann gehen sie zurück nach Jerusalem und dort treffen sie sich wieder alle zusammen. Und dort in Kapitel 24, die Verse 44 und 45 sagt uns die Schrift Folgendes. Jesus aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und den Propheten, den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schrift verstanden. Was haben sie also bis jetzt? Die Schrift nicht verstanden. Und jetzt kommt der Zeitpunkt, Jesus ist wieder auferstanden von den Toten, begegnet ihnen noch einmal und erklärt ihnen die Schrift, so dass sie sie jetzt verstanden haben, so dass sie wegrücken konnten von ihrem Denken. Jesus kann nicht gekreuzigt werden. Jesus muss doch König werden. Wir müssen doch frei werden von der Besatzungsmacht. Das war plötzlich verschwunden. Jesus erklärt ihnen, darum geht es gar nicht in der Schrift. Denn mein Reich ist viel größer und viel höher und ist ewig, nicht irdisch und begrenzt. Ihre irdischen Gesinnung, ihre Streitigkeiten, wer von ihnen der Größte sein wird und so weiter. Diese Dinge hinderten sie daran, dass sie die Botschaft Jesu auf richtige Weise verstehen konnten. Darum sagt Paulus, geistliche Dinge müssen geistlich beurteilt werden. Ein irdisch gesinnter Mensch wird sie niemals verstehen können, sagt Paulus. Und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Wenn wir 50 Tage nach vorne springen, kommen wir zu Pfingsten. Was war los zu Pfingsten? Der Geist Gottes, wie Jesus ihnen gesagt hatte bei seiner Himmelfahrt, bleibt in Jerusalem, bleibt dort und wartet. Und sie blieben dort und beteten einmütig von ganzem Herzen. Sie flehten zu Gott 10 Tage. Und was passiert? So wie Jesus es versprochen hatte, er sendet ihnen den Tröster, den Geist Gottes. Und zwar in einem Maß, wie es noch nie da gewesen war. Was passiert dann? Sie gehen los auf die Straße. Sie gehen los und erzählen von Jesus, verkündigen das Evangelium. Und tausende von Menschen kommen an einem Tag, am nächsten wieder und am nächsten wieder. Tausende von Menschen. Das Ganze ohne Facebook, ohne Radio und ohne Fernsehen, ohne gar nichts. Einfach so auf die Straße gegangen, weil der Geist Gottes mächtiger ist. wie alles andere auf dieser Erde. Es geht nicht um die Mittel, die wir haben, natürlich sollen wir die nutzen, aber wenn die Mittel genutzt werden, ohne dass die Basis, das Fundament stimmt, dann sind alle Mittel nutzlos. Der Geist Gottes verkündigt durch seine Diener. Und es sind nicht die Mittel, die das bewirken, sondern der Geist Gottes. Die Mittel sind nur da, um mehr erreichen zu können. Ein neues Leben hatte begonnen für sie. Der Geist des Herrn erfüllte sie mit Weisheit und sie begriffen plötzlich nach und nach, was ihr Herr ihnen über Jahre hinweg verkündigt hatte. Sie wurden aus ihrem Schlaf geweckt. Der Geist Gottes öffnete ihnen die Augen und sie verstanden plötzlich, was sie nicht verstanden hatten davor. Was Jesus eigentlich in diesen 3,5 Jahren wirklich wollte und gesagt hatte. Sie wurden aus ihrem Schlaf geweckt. Wie sieht es eigentlich mit uns aus heute? Gibt es etwas, was wir heute wirklich dringend nötig haben, dringend brauchen? Ich stelle die Frage sogar noch extremer. Was ist das Dringendste, was wir heute brauchen? Was ist das Allerdringendste? Im Buch Das Gebet, Seite 161, gibt Ellen White die Antwort. Und sie antwortet so: Wir müssen um Erweckung beten. Eine Erweckung zu wahrer Frömmigkeit unter uns ist das größte und dringendste unserer Bedürfnisse. Danach zu streben, sollte unsere wichtigste Aufgabe sein. Das sagt Ellen White für die Gemeinde der Endzeit. Nichts ist wichtiger, ihr Lieben. Warum ist das so wichtig? Ich stelle diese Frage mal ganz bewusst in die Gemeinde hinein. Warum ist es so wichtig, dass wir erweckt werden, dass das Volk Gottes erweckt wird? Was denkt ihr? Habt ihr eine Idee? Warum ist das so wichtig? Das Gleichnis Matthäus 25 mit den Jungfrauen. Dankeschön. Die 10 Jungfrauen, davon werden 5 eingehen ins Reich Gottes und 5 bleiben draußen stehen. Vielleicht gehören wir zu den 5, die draußen stehen bleiben, ohne eine echte Erweckung. Warum ist es noch wichtig, dass wir eine echte Erweckung erleben, dass wir das zulassen? Schaut her. Ja, Bernhard? Genau, also aus dem Zustand des Schlafes brauchen wir jemanden, der uns weckt. Diese Erweckung brauchen wir ganz, ganz dringend. Ellen White schreibt sehr viel über Erweckung. Ich habe jetzt nur ein Zitat vorgelesen. Also Schlaf ist der gefährlichste Zustand, den ein Mensch haben kann. Ich habe mir mal sagen lassen, ich weiß nicht, ob es stimmt, von meinen Großeltern, und sie haben es auch erlebt, bei anderen Menschen, wenn es draußen, sie waren in Russland in Gefangenschaft und es gab Zeiten, wo es sehr kalt war und da sind auch Menschen erfroren. Und wenn ein Mensch also ein bestimmtes Level erreicht und er friert so und er bekommt keine Wärme, er hat nichts, er ist draußen, dann kommt er irgendwann mal über und wird so langsam müde und er merkt es nicht mehr, den Schmerz, er wird komplett betäubt und schläft langsam ein. Und das ist der Schlaf des Todes. Er wird nie wieder aufwachen. Er schläft ein, er denkt, es ist alles gut. Er fühlt sich wieder einigermaßen. Es schmerzt nicht mehr. Aber er wird einschlafen und wird nicht mehr aufwachen, wenn ihm nicht geholfen wird. Also man geht so in einen Zustand über, wo man sich dann doch wieder ganz gut fühlt, aber gar nicht mehr merkt, dass es eigentlich die letzten Minuten sind. Der Körper ist schon am Ende. Eine echte Erweckung. Ich sage euch noch einen Grund, warum wir eine echte Erweckung brauchen. Ohne eine echte Erweckung wird Jesus nicht wiederkommen. Denn eine echte Erweckung ist die Voraussetzung, dass das Volk Gottes das letzte Werk mit dem Herrn zu Ende führt. Dazu brauchen wir eine Erweckung. Und jetzt schauen wir zurück auf 2000 Jahre nach hinten, auf die Jünger. Davor Sie waren die Jünger Jesu, auch davor, als Jesus noch lebte. Und auch als Jesus gestorben ist, waren sie immer noch Jünger Jesu. Aber sie hatten nichts begriffen. Sie hatten es nicht begriffen. In dieser Kraft, die sie damals hatten, in diesem Eifer, den sie damals hatten, der nämlich eigentlich so gut wie bei Null war, hätten sie nichts tun können. Und so hätte die Gemeinde nie entstehen können, nie wachsen können, es hätte nichts passieren können. Aber dann kommt der Geist Gottes und erweckt sie und öffnet ihnen die Augen. Und dann passiert es. Und das war das ganze Geheimnis. Der ganze Unterschied liegt einfach in dieser Frage, habe ich den Geist Gottes oder habe ich ihn nicht? Das ist der Unterschied. Wie es Jürgen vorher gesagt hat mit den 10 Jungfrauen, der Unterschied zwischen den 10, also 5 links und 5 rechts, macht nur der Heilige Geist. Die einen hatten ihn, die anderen nicht. Das ist der Unterschied, den wir auch heute dringend brauchen und uns auch bewusst machen müssen. Ellen White sagt allerdings auch in dem Buch für die Gemeinde geschrieben, Band 1, eine echte Erweckung kann nur als Antwort auf unsere aufrichtigen Gebete erfolgen. Nichts ist wichtiger. Aber was bedeutet eine echte Erweckung und vor allem, was bewirkt sie? Und es gibt in der Schrift eine sehr interessante Begebenheit oder eine Geschichte in der Schrift, die über Erweckung redet. Wir finden sie in Nehemia 8. Nehemia 8. Und dort haben wir jetzt ein paar Verse zu lesen. Wir lesen Verse 1 bis 9. Aber wir brauchen das, um zu verstehen, was eigentlich dort passiert ist. Nehemia 8, die Verse 1 bis 9. Und da lesen wir. Als der 7. Monat nahte und die Kinder Israels in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Mose holen solle, das der Herr Israel geboten hatte. Ich mache manchmal so einen kleinen Cut, eine kleine Pause, weil ich vielleicht etwas dazu sagen muss. Also hier haben wir die Kinder Israels, die in ihren Städten waren, versammelten sich in Jerusalem. Nehemia hatte Jerusalem einigermaßen wiederhergestellt und auch den Gottesdienst wieder. Und jetzt passiert Folgendes, sie haben etwas gefunden. Kurz davor hatten sie etwas gefunden, was lange verschollen war. Das waren die Gesetzbücher Moses, die Tora. Das war damals das, was sie hatten von Gott. Und Esra, der Schriftgelehrte, der kannte sich sehr gut aus. Der hatte jetzt begonnen, das Volk wieder zu unterweisen. Weiter. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, vor die Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören, am ersten Tag des 7. Monats. Und er las daraus vor auf dem Platz, der vor dem Wassertor ist, vom hellen Morgen bis zum Mittag, vor den Männern und Frauen und allen, die es verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Esra aber, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die man zu diesem Zweck errichtet hatte. Und neben ihm standen Matitja, Schema, Anaja, Uria, Hilkia und Maesa, zu seiner Rechten und zu seiner Linken Pedaja, Misael, Malkia, Hashum, Hasbadana, Zacharia und Meschulam. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er stand höher als das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Also vielleicht noch ein kleiner Einschnitt hier. Und als er es öffnete, die Schriftrolle, stand das ganze Volk auf. Was für eine Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete mit aufgehobenen Händen, Amen, Amen. Und sie verneigten sich und beteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde gewandt. Und Jeschua, Bani, Serebia, Jamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maseia, Kelita, Asaja, Josabat, Hanan, Pelaja, die Leviten, erklärten dem Volk das Gesetz, während das Volk an seinem Platz blieb. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk lehrten, sprachen zu dem ganzen Volk: Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Was glaubt ihr, was ist dort geschehen? Sie kamen aus ganz Israel zusammen, die ganzen Kinder Israels, und versammelten sich an einem großen Platz. Damals waren es noch nicht so viele, es war noch relativ frisch, die Rückkehr aus Babylon. Es waren auch viele in Babylon geblieben. Babylon hat vielen gefallen. Vielleicht auch zum Nachdenken für uns heute. Babylon hat vielen gefallen. Aber was ist dort geschehen? Eine echte Erweckung. Eine echte Erweckung geschah unter dem Volk. Und wenn ihr weiterlest, werdet ihr sehen, das Volk verpflichtete sich schriftlich, das Gesetz des Herrn von nun an zu befolgen. Wodurch kam diese Erweckung dort? Wodurch? Denkt daran, was im letzten Vers steht. Denn das Volk, das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Wisst ihr, was dort passiert war? Durch das Wort Gottes hat der Geist so mächtig gewirkt, dass er das ganze Volk in einer Art und Weise berührt hatte. Sie weinten, als sie das Wort hörten, und sie sehnten sich zurück zu Gott. Das war geschehen. Sie sehnten sich zurück zu Gott. Und das Ganze kam durch das Wort Gottes. Und bitte achtet jetzt genau darauf. Eine Erweckung, ihr Lieben, führt immer zurück zum Wort Gottes und zum Gesetz. Die Erweckung kam durch das geschriebene Wort Gottes. Nichts dazu getan, nichts hinweggenommen. Das klar geschriebene Wort Gottes ist der einzige Führer und das Originalrezept für eine Erweckung. Und auch heute ist es nicht anders. Wenn wir eine echte Erweckung erleben wollen, müssen wir zurück zum Wort Gottes, zu einem jeden geschriebenen Wort. Wozu hat Gott die letzte große prophetische Bewegung ins Leben gerufen? Wir haben eine Aufgabe, die Gott keinem anderen anvertraut hat, als seinen Kindern in der Endzeit, der letzten prophetischen Bewegung. Wir haben die Aufgabe persönlich vom Herrn aufgetragen bekommen, die Lücken wieder zuzumauern. Was ist passiert? Im Laufe der Jahrhunderte hat es sich Satan zur Aufgabe gemacht, in die Festung des Herrn einzudringen. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Lücken in den Festungen und Mauern des Herrn, einfach in den Mauern und Festungen des Herrn einfach Lücken hineinzureißen, wodurch er sich dann Eintritt verschaffen konnte. Und diese Lücken, ihr Lieben, von den Lücken spricht der Herr in Jesaja und sagt, dass am Ende der Zeit diese Lücken wieder zugemauert werden. Es wurden einzelne Steine und Ziegeln und so weiter herausgebrochen aus der Festung des Herrn, aus dem Wort. Und somit hat sich der Feind Zutritt verschafft, indem er das Wort Gottes verwässert hat, verweichlicht, entkräftigt, er hat es verspottet, verdreht und vieles mehr. Denkt daran, was sagt Petrus über Paulus. Es ist nicht egal, wie man das Wort Gottes liest und was man versteht. Denn Petrus sagt, ihr Lieben, Paulus war ein sehr intelligenter Mann, vom Geist Gottes geführt. Und er hat sehr hoch geschrieben in manchen Dingen, Dinge, die nicht ganz einfach zu verstehen sind, sagt Petrus. Und er sagt, seid vorsichtig. Es gibt einige unter euch, die lesen das so leichtfertig und verdrehen es, verstehen es falsch und das zu ihrer eigenen Verdammnis, sagt Petrus. Was wurde mit dem Wort Gottes heute gemacht? Es wurde dem Zeitgeist angepasst. Wie oft habe ich heute schon gehört, wir müssen mit der Zeit gehen. Vielleicht könnt ihr mir helfen. ich habe es zumindest noch nicht gefunden bis jetzt. Wo steht da drin, dass wir mit der Zeit gehen müssen? Ich lese, dass wir dem Wort Gottes vertrauen müssen, zu allen Zeiten, seit Beginn, bis Jesus wiederkommt und in alle Ewigkeit. Das lese ich. Aber dass wir mit der Zeit gehen müssen und die Zeit darüber entscheidet, wie viel Gültigkeit das Wort Gottes noch hat oder nicht, davon kann ich nichts lesen. Ich kann davon lesen, dass das der Plan Satans war, es zu tun. Aber nicht, dass Gott das gesagt hat. Alles, was wir wirklich müssen, ist dem geschriebenen Wort des Herrn zu vertrauen, 100%. Wenn wir sagen, was wir heute oft sagen, wir müssen Jesus als Vorbild haben, nicht wahr? Jesus ist unser Vorbild. Warum tun wir dann nicht das, was er getan hat? Was sagt Jesus, als der Feind zu ihm kommt in der Wüste? Er sagt, pass auf, da sind zwei Stühle, setzen wir uns hin und diskutieren mal darüber. Nein, er sagt, es steht geschrieben. Du sollst das und das. Ein Satz, fertig, er geht weiter. Und das macht er dreimal und nach dem dritten Mal steht der Feind auf und geht. Weil er sieht, gegen das Wort Gottes, das so voller Kraft ist, kann der Feind nichts tun. Was tun wir heute? Wir suchen Kompromisse, weil wir niemanden auf die Füße treten wollen. Ihr Lieben, ich kann euch eins gewiss sagen. Vielleicht schaffen wir es, menschlich gesehen, Kompromisse zu finden, wo man sich gegenseitig respektiert und keiner dem anderen auf die Füße tritt. Und zwar rede ich von Kompromissen auf geistlicher Ebene. Vielleicht schaffen wir es, menschlich gesehen, so einen Konsens zu finden. So Ökumene, ACK, das Ganze. Man findet Kompromisse, keiner tritt dem anderen auf die Füße, passt alles. Aber bedenkt eins dabei. Wir treten keinem Menschen auf die Füße, aber wir treten Gott mit Füßen. Wenn wir Kompromisse bei seinem Wort suchen. Beim Wort Gottes gibt es keine Kompromisse. Das, was geschrieben steht, gilt und nicht das, was der Mensch verdreht. Das hat keinen Sinn mehr. Mittlerweile gibt es gewaltige theologische Unterschiede, sogar in unseren eigenen Reihen. Es gibt Strömungen, die Sünde gutheißen, zum Beispiel Homosexualität oder diverse andere Dinge. Es gibt Strömungen, die Ökumene gutheißen, alle unter einem Dach vereint. Basis dafür ist die Menschenlehre, nicht Gottes Wort. Es gibt Strömungen, die die weltliche Musik in der Gemeinde Gottes gutheißen. Es gibt Strömungen, die die Dreiengelsbotschaft ablehnen, den Geist der Weissagung ablehnen. Es gibt Strömungen, die die Heiligtumslehre verwerfen. Lass diese Strömungen ruhig weiterströmen. Der Herr wird sich um diese Dinge kümmern. Er wird ihnen zur rechten Zeit ihre Grenzen aufzeigen. Denn der Abfall muss kommen, so wie es die Schrift vorhergesagt hat. Unsere Aufgabe ist es, die Lücken wieder zuzumauern, das Wort Gottes wieder hochzuhalten. Der Segen liegt allein im Wort des Herrn und kommt allein durch das Wort des Herrn. Durch unsere Liebe zu Christus und völligem Glaubensgehorsam, jedem einzelnen geschriebenen Wort, werden wir gesegnet sein in Christus. Wenn wir beginnen, die Lücken wieder zuzumauern, dann können wir gewiss sein, dass der Herr sein Werk zum Abschluss bringen wird mit seinem Volk. Hört, was er ihm weiter zu schreibt. Propheten und Könige, Seite 477. Die geistliche Erneuerung, für die das in Nehemias Tagen durchgeführte Werk ein Symbol war, umreißt Jesaja mit den Worten: Sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen und was vorzeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern. Es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat, und du wirst wieder aufrichten, was vorzeiten gegründet ward. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wieder wohnen könne. Der Prophet beschreibt hier ein Volk, das in einer Zeit allgemeinen Abweichens von Wahrheit und Gerechtigkeit jene Grundsätze wieder aufzurichten sucht, die das Fundament des Reiches Gottes sind. Er verzäunt eine Lücke, die in Gottes Gesetz gebrochen wurde, in die Mauer, die er zum Schutz seiner Auserwählten um sie hergezogen hat. Gehorsam gegen seine Gebote der Gerechtigkeit. Wahrheit und Reinheit soll ihre ständige Sicherung sein. Und jetzt sagt sie etwas sehr Interessantes. In der Zeit des Endes soll jede göttliche Verordnung wieder eingesetzt werden. Jede göttliche Verordnung. Die übrigen des Volkes Gottes, die als Reformatoren vor der Welt dastehen sollen, zeigen, dass das Gesetz Gottes die Grundlage jeder dauernden Erneuerung ist. Klar und deutlich sollen sie die Notwendigkeit bekunden, allen Vorschriften der 10 Gebote zu gehorchen. Der Herr wird jede göttliche Verordnung am Ende der Zeit wieder aufrichten. Hochinteressant. Dazu brauchen wir eine Erweckung. Und wenn der Geist Gottes noch einmal ausgegossen wird, wie zu Pfingsten nur noch mächtiger, und das Volk Gottes hinausgeht und der Geist Gottes die Menschen da draußen schon vorbereitet hat, dann werden wir noch einmal eine Welle erleben, wie sie noch nie da gewesen ist. Und das wird die letzte Welle sein. Und danach wird es nie wieder etwas geben. Danach werden wir das sehen, was in Offenbarung 21 steht. Da wäre es, glaube ich, Vers 4, denn das Erste ist vergangen. Dann ist alles vorüber. Aber diese letzte Welle, auf die warten wir noch. Und Gott wartet auch, dass wir uns bereit machen. Da steckt viel drin. Nur wenn wir zurück zum Wort Gottes gehen, jedem geschriebenen Wort, werden wir die Fülle, die volle Fülle des göttlichen Segens auch bekommen können. Solange wir noch eigene Wege gehen, die Schrift beiseite legen, unsere Meinungen über die Meinungen über das Wort Gottes stellen oder Kompromisse mit anderen Glaubensrichtungen suchen, Einheit auf Kosten der Wahrheit, solange wir diese Dinge noch tun, sind wir fernab von jeder Segnung des Herrn. Noch ist Gnadenzeit. Lasst uns zurückkehren zum geschriebenen Wort. Lasst uns Gott ernst nehmen in allem, was er gesagt hat. Zweifelt nicht, glaubt, denn der Herr wird sein Wort erfüllen, wenn wir ihn beim Wort nehmen. Lasst uns zumauern, was herausgerissen wurde. Die christliche religiöse Welt befindet sich mittendrin, das Wort immer mehr und immer mehr zu zerstören vor unseren eigenen Augen. Erfahrungen werden bei Millionen und Abermillionen von Christen höher gestellt als das Wort. Was meine ich damit? Wenn Erfahrungen höher gestellt werden als das Wort Gottes. Ich gebe euch ein Beispiel. Ganz stark zu sehen in der charismatischen Bewegung, aber auch in vielen anderen christlichen Bereichen. Und die charismatische Bewegung erreicht bald ihre Milliarde. Es sind schon 700 bis 800 Millionen und es schießt. Was passiert dort? Erfahrungen werden über das Wort Gottes gestellt. Dann kommt plötzlich jemand und sagt, mein Großvater ist gestorben vor 5 Jahren, ich habe gebetet und dass Gott mich mit ihm sprechen lässt und ich war am Grab und er kam und ich sprach mit ihm und er sagt, Halleluja, gelobt sei Gott, ich konnte mit ihm sprechen und er sieht gut aus und er hat gesagt, es geht ihm gut, er ist jetzt im Himmel und, ja. Das erzählt dir ein Mensch, weil er diese Erfahrung gemacht hat. Jetzt kommt die Frage, woher rührt diese Erfahrung? Wer hat ihm diese Erfahrung gegeben? Die Bibel sagt, das kann nicht sein. Denn ein Toter ruht, im Prediger 9, ein Toter ruht von seinen Werken, der kann nichts wahrnehmen, nicht denken, nicht sehen, nicht fühlen, nicht handeln, nicht hören, gar nichts. Er ruht. Und in Daniel 12, die letzten Verse, ich glaube Vers 13 rum oder 14, sagt Gott zu Daniel selbst, zu seinem geliebten Propheten, sagt er, du geh jetzt hin, ruhe in der Erde und warte bis zum jüngsten Tag, zum Tag der Auferstehung, bis Jesus wiederkommt, damit du auferweckt wirst zu deinem Erbe. Ja, wen soll denn Jesus auferwecken, wenn keiner im Grab ist? Wenn alle Toten entweder in den Himmel oder in die Hölle gehen, wen soll er dann auferwecken, wenn er wiederkommt? Kommt er gerade umsonst? Also, das passt nicht zusammen. Aber die Bibel lehrt uns klar, die Toten ruhen bis zur Auferweckung, bis zur Auferstehung. Zur ersten oder zur zweiten. Aber sie ruhen. Satan verdreht die Lehren und lässt sie für die Menschen angenehm erscheinen und gibt ihnen Erfahrungen, wo sie davon überzeugt sind, das war Gott. Gott hat ihnen das gezeigt. Gott hat meinen Großvater aus der Erde geholt und hat mich mit ihm sprechen lassen. Und jetzt stehst du vor so einem Menschen und sagst ihm, aber die Bibel lehrt das nicht. Die Bibel sagt sogar, das ist gefährlich. Und er sagt zu dir, nein, 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 das interessiert mich. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Das kann nur Gott gemacht haben. Das ist die Erfahrung, über das Wort Gottes zu stellen. Und davon gibt es Millionen. Das ist jetzt ein Beispiel. Es gibt noch Millionen von Erfahrungen, die über dem Wort Gottes stehen. Weil das Wort Gottes keinen Zweck, keinen Wert mehr heute hat in der Gesellschaft. Immer weniger. Und so werden heute Millionen und Milliarden Menschen von Satan getäuscht. Weil sie Lücken in ihren Mauern haben, die sie nicht zumauern möchten. Doch der Herr wird sie durch sein Volk wieder zumauern. Was sagt Ellen White? In der Zeit des Endes soll jede göttliche Verordnung wieder eingesetzt werden. Der Herr wird sein Gesetz und sein Wort wieder vollkommen aufrichten. Mit dem Spätregen, dem lauten Ruf, wird die ganze Welt noch einmal erfahren und erkennen, dass der Herr wahrer Gott ist. Er ist Schöpfer, er ist Erlöser und er ist auch Richter. Er hat das letzte Wort in allen Dingen. Er ist die höchste Autorität, nicht irgendwelche Kirchen oder Menschen. Der Herr allein. Er wird durch sein Endzeitvolk wiederherstellen, was zerstört war. Sein Wort wird wieder aufgerichtet werden und alle Menschen werden dann eine Entscheidung treffen. Noch einmal wird der Geist Gottes ausgegossen werden, wie damals zu Pfingsten, aber in einem noch viel intensiveren und größeren Maße, sagt Ellen White, und es ist der letzte Ruf Gottes an diese Menschheit. Und die Menschheit, die in Rebellion gegen ihn lebt. Der letzte Ruf zur Umkehr. Und es ist sehr ernst, liebe Geschwister. Ich sage es mit aller Ernsthaftigkeit, wir haben keine Zeit mehr zum Spielen. Warum benutze ich diesen Ausdruck zum Spielen? Ich habe manchmal den Eindruck, wo ich auch selber so mittendrin war, vielleicht noch Jahre zuvor, dass man Gemeinde spielt. Das ist so, wie so, jetzt ist wieder Sabbat, jetzt treffen wir wieder den und den und den, wieder Potluck und dann machen wir das wieder und dann das wieder und das wieder und das und jenes. Und es dreht sich alles um uns selbst. Es geht um uns selbst. Hauptsache, ich habe wieder einen tollen Sabbat gehabt, ich habe den getroffen, ich habe das machen können, ich war dort, Es dreht sich um uns selbst und irgendwie habe ich den Eindruck, es ist so manchmal eine Mauer um die Gemeinde, wo wir weder jemanden reinlassen, noch wir irgendwie hinaus wollen, sondern wir sind da schön versteckt da drin und fühlen uns wohl. Das trifft nicht auf jede Gemeinde zu. Und es ist auch nicht immer so. Aber manchmal habe ich diesen Eindruck gehabt, dass sich alles nur um uns selbst dreht und wir eigentlich den Auftrag, den Jesus in Matthäus 28 gibt, überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Denn die Gemeinde hat er nicht gegründet, dass sie um sich ihrer selbst willen, sondern damit, dass die Gemeinde hinausgeht und das Werk des Herrn beendet, gemeinsam mit dem Heiligen Geist. Das ist der Auftrag der Gemeinde. Und die Gemeinde Gottes, Ellen White sagt, ihr könnt es nachlesen, ich weiß nicht, ob es im großen Kampf steht, ich müsste es wirklich nochmal raussuchen, aber sie sagt ja, dass Jesus etwa ungefähr um 1900 herum wiederkommen wollte. Gott hat ihr das gezeigt, später. Und er hat ihr aber auch gezeigt, warum er nicht gekommen ist. Weil die Gemeinde sich nur um sich selbst gedreht hat. Weil sie abgelenkt war vom Auftrag, vom Wort Gottes und Dinge getan hat, von denen der Herr nichts gesagt hat. Darum müssen wir auch heute zurück zum Wort Gottes. Was sagt der Herr? Was möchte der Herr? Und der Herr wird das Wort erfüllen an uns, wenn wir glauben und nicht zweifeln. Petrus glaubte, als der Herr sagt, komm heraus aus dem Boot. Er war voller Energie und voller Eifer und er glaubte und er geht, tritt aufs Wasser und er bleibt auf dem Wasser und läuft Richtung Jesus, weil er glaubte. Für ihn gab es überhaupt keine Frage, wenn Jesus es sagt, mache ich's. Aber dann auf dem Weg zu Jesus passiert genau das, was heute auch passiert. Wir verlieren Jesus aus dem Blick und wir sehen die Stürme, die uns begegnen, und plötzlich verlieren wir auch gleichzeitig den Glauben. Und dann werden wir sinken. Das ist das Problem. Wir haben keine Sekunde mehr zum Spielen übrig. Die letzten Ereignisse stehen kurz bevor. Jesus wird wiederkommen, aber er braucht ein erwecktes Volk, damit er sein Werk beenden kann. Er würde es tun, so oder so, sein Volk erwecken. Die Frage ist nur dann, gehöre ich zu denen 5 Jungfrauen oder zu denen 5 Jungfrauen? Vielleicht sagst du dir heute, ja Herr, ich will meinen Bund mit dir erneuern. Ich möchte wirklich neu beginnen. Vielleicht sehnst du dich nach geistlichem Wachstum. Wie kommt man zu geistlichem Wachstum? Was ist das Geheimnis oder die Voraussetzung für geistliches Wachstum? Das ist geistlicher Hunger. Wenn ich geistlichen Hunger habe, dann kann ich geistlich wachsen, weil ich dann alles aufsauge in mich, die ganze Schrift. Aber wenn ich gar keinen geistlichen Hunger habe, dann ist das gar nicht so schlimm, denn ich kann Gott drum bitten. Gott kann mir diesen geistlichen Hunger schenken. Und ich kann anfangen zu wachsen. Ich kann erweckt werden. Und so können einer nach dem anderen erweckt werden und die ganze Gemeinde Gottes wird erweckt werden. Du kannst den Herrn darum bitten. Nichts gibt er uns lieber als eine echte Erweckung. Bitten und flehen wir heute noch um solche Dinge? Zu welcher Gruppe von Menschen gehören wir? Zu den Jüngern vor dem Tod Jesu oder zu denen nach dem Tod? Es waren die gleichen Leute, absolut identisch. Den einzigen Unterschied machte nur eine Sache, das war der Heilige Geist. Ohne den Heiligen Geist hatten sie nicht verstanden, worum es geht. Ihre Pläne waren irdisch gesinnt und am Ende gingen sie enttäuscht und entmutigt in ihre Häuser zurück, versteckten sich und hatten nur noch Angst. Sie dachten, es ist alles vorbei. Aber durch den Heiligen Geist wendete sich das Blatt vollständig. Unter ihnen gab es keine Habsucht mehr, kein Neid, kein Stolz, keine Angst, keine Hoffnungslosigkeit. Niemand war entmutigt, alles war weg. Weil der Heilige Geist sie erfüllt hatte und sie erweckt hatte. Bevor der Herr, das möchte ich vielleicht noch am Schluss erwähnen, bevor der Herr Mose zur Ruhe legte, stellte sich Mose noch einmal vor das Volk und redete zu dem Volk. In Deuteronomium, so ab Kapitel 27 ungefähr, beginnt es langsam, wo ihr das dann nachlesen könnt, was Mose dann alles noch einmal sagte. Und er sagte in 5. Mose 28, Vers 15 und 20. Es war eine gewaltige Abschiedsrede, gewaltige Worte, wo er das Volk noch einmal erinnern wollte an das Wichtigste. 5. Mose 28, die Verse 15 und 20. Da sagt der Mose zum Volk: Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, sodass du alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Der Herr wird gegen dich Fluch, Bestürzung und Bedrohungen senden in allem, was du unternimmst, bis du vertilgt wirst und schnell umkommst um deiner bösen Werke willen, weil du mich verlassen hast. Das sagt Gott zu seinem Volk, nachdem er es 40 Jahre lang geführt hat, treu geführt, das Volk immer wieder untreu war, abgefallen von Gott, sagt Gott, ihr habt gesehen, was in der Vergangenheit passiert ist. Wenn ihr mir treu wart, ging es euch gut und ihr wart gesegnet. Wenn ihr verlassen habt meine Satzungen und Weisungen, meine Gebote, dann ging es euch schlecht. Dann kamen diese Flüche über euch, von denen ich von vornherein gesagt habe, achtet auf mein Wort, missachtet nicht das Wort des Herrn. Und im gleichen Atemzug, Kapitel 30, Vers 9 bis 10, sagt Mose dem Volk, und der Herr, dein Gott, wird dir Überfluss geben in allen Werken deiner Hände, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs, an der Frucht deines Landes zu deinem Besten. Denn der Herr wird sich wiederum über dich freuen zu deinem Besten, wie er sich über deine Väter gefreut hat, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst und seine Gebote und seine Satzungen befolgst, die in diesem Buch des Gesetzes geschrieben stehen. Wenn du zu dem Herrn, deinem Gott, umkehrst von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Das ist das Gleiche, nur umgekehrt. Das Wörtchen wenn ist immer drin. Wenn du das machst, wird das kommen. Wenn du das machst, wird das kommen. Sagt die Bibel nicht, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wie können wir Segen, den Segen des Herrn erwarten, wenn wir in Rebellion gegen den Herrn leben? Manchmal denkt die Welt oder einige, Gott ist so voller Liebe, dass er alles übersieht. Jede Sünde. Und am Ende wird jeder gerettet. Und dann nimmt man gerne Texte hervor aus der Schrift, wo da sagen, der Herr lässt über alle Regen und Sonnenschein kommen, über die Guten und die Bösen. Dann sagt man, seht ihr, Gott segnet alle. Nein, ihr Lieben, was sagt dieser Text in Wirklichkeit? Wenn der Herr über alle Sonne und Regen kommen lässt, dann bedeutet das, dass der Herr noch Gnade hat mit dieser Welt. Noch kann jeder morgens aufstehen und ist gesund, kann sich seines Lebens freuen und zu Gott umkehren. Noch ist die Zeit. Aber die Zeit wird vorbei sein, wo der Herr über alle Sonne und Regen kommen lassen wird, weil dann wird ein Unterschied gemacht werden. So wie damals in Ägypten. Dann werden die einen unter der Sonne Gottes stehen, der Sonne der Gerechtigkeit, die anderen nur noch unter dem Regen, nämlich Hagel. Diesen Unterschied macht der Herr. Aber noch ist Gnadenzeit. Wir können alle zum Herrn umkehren. Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und das Wort Gottes führt immer zurück. Führt immer zurück zu den Wurzeln. Dass wir das Wort des Herrn in allen Dingen ernst nehmen. In allen Dingen. In das Gesetz des Herrn wurden Lücken hineingerissen. Tiefe Lücken, die der Herr wieder zumauern wird. Und er wird sie durch sein Volk zumauern. Das ist unsere Aufgabe, ihr Lieben. Wir müssen die Wahrheit, das Wort Gottes, wieder hochhalten. Hochhalten, als gäbe es nichts anderes. Denn das ist der einzige Weg zur Erlösung für die Menschheit. Wenn seine Gemeinde bereit ist, dann wird die Gnadenzeit bald abgeschlossen werden und der letzte Rettungsruf an die Menschen ergeht. Möchtest du zu denen gehören, die die Lücken wieder zumauern, die das Wort wieder hochhalten und sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Ich möchte dazugehören und ich wünsche es mir für uns alle. Gott segne uns dabei. Amen.